Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Mir ist aufgefallen beim Hören des letzten Podcasts über Ghana, dass ich hinterher, als ich es geschnitten habe, viel Rumdruckserei rausschneiden musste, weil ich mir unsicher war, ob ich mich in der Political Correctness da auf dünnem Eis bewege gerade. Und ich merke das immer öfter, dass ich auf dem Gebiet, wie man Dinge richtig formuliert, oft sehr naiv unterwegs bin.
Ich glaube, dass wir Medienaktiven irgendwie versuchen müssen zu verstehen, dass in der Gesellschaft Menschen sind, die einem auf eine unglaublich bösartige Art einschüchtern. Und ich habe auch schon Tränen gelassen deswegen.
Und das waren die Stellen. Ich war klein, ich war jung, ich war jüdisch. Es war entweder zum Ende meiner Grundschulzeit oder zum Anfang meiner Oberschulzeit, wo scheiß Jude plötzlich zu einem Ding wurde auf dem Schulhof. Ja.
Und hört auf, immer die Unterschiede zu suchen. Sucht lieber die Gemeinsamkeiten, davon haben wir eine Menge.
Guten Abend, lieber Falk.
Schönen guten Abend, lieber Steffen. Du bist zu spät und ich mag das so sehr, wenn du zu spät bist, weil dann kannst du beim nächsten Mal nicht sauer sein, wenn ich zu spät bin.
Meine Frau hatte sowas Leckeres gekocht, weil wir heute so einen Arschlochtag hatten. Der hat mich so runtergezogen alles und ich war wirklich, wirklich schlecht drauf. Und dann hat sie gesagt, Komm, ich koche jetzt was Schönes. Und dann hat sie so eine schöne, ich kann das gar nicht aussprechen, es war ein asiatisches Gericht, ein vietnamesisches und ich mochte das so sehr. Ach ja.
Also ist mir ein Foto geschickt gerade. Ich habe dem Steffen gerade schon eine WhatsApp geschrieben. Er soll ja fragen, was das ist, aber er hat es offensichtlich nicht getan. Das sieht so lecker aus. Natürlich, also oben links ist sowas Reisartiges, oder?
Ja, also, aber natürlich habe ich gefragt, was das ist. Das war karamellisierter Tofu mit Bohnen und Naturreis. Und es gibt dann vietnamesisches Wort für, was du mir auch gesagt hast, da müsste ich jetzt meine Zunge und den Gaumen gleichzeitig verschlucken, um das aussprechen zu können.
Okay, ja, manchmal ist es echt magisch, was ihr da zu euch nehmt, aber ich glaube, du musst mir vorher mal erzählen, was denn, war der Fußboden oder was war das Problem?
Ach ja, der Fußboden, weißt du, das in dem
Haus. Du klingst so grumpy, erzähl.
Ja, das Haus, das hat uns ja wirklich Freude bereitet, es war alles schön und wir sind vorwärts gekommen, alle waren stolz auf uns, inklusive dir. Und
was noch kommt jetzt.
Richtig. Und dann dachte ich, ach cool. Und dann wollen wir oben im zweiten Stock, lag halt so blödes Laminat. Und dann haben wir gesagt, komm, nehmen wir raus hier, alles raus. Und dann machst du Raum 1, dauert 10 Minuten. Raum 2, 10 Minuten. Raum 3, 10 Minuten. Raum 4, ist ein bisschen schief. Komm, wir nehmen es mal raus. Eine Woche später, dieser Raum hat keine Wände mehr. Da kommt eins zum anderen. Du willst einfach nur dieses Laminat wegnehmen und dann siehst du da unten drunter, oh Gott, was ist denn da los? Und die Platte musst du auch noch wegnehmen. Und dann siehst du, dass die Platte mit der Wand verschraubt ist. Und dann musst du aber die Wand aufstemmen, damit du die Platte wegkriegst. Gleichzeitig ist dann aber die Wand mit dem Dach verbunden. Das heißt, es eins führt zum anderen. Und jetzt haben wir hier, ich war jetzt heute so weit, dass ich gesagt habe, lass uns bitte diese Tür zumauern und zwar von außen und vergessen, dass da ein Zimmer ist.
Ist das die Tür, die ihr auch erst gefunden habt? Oder?
Nee, das ist ein Stockwerk höher.
Okay.
Also, es ist wirklich, ich habe gedacht, oh nee, ey, das kann doch nicht sein. Und dann hast
ja,
du.
Ja, aber ey, was lässt du dich denn immer so aus der Stimmung bringen?
Das was halt dann denn, jetzt was mal lässt du? Ich habe jetzt den ganzen.
Ja, Steffen,
du stehst dann früh auf und du hast den ganzen Tag nichts geschafft. Du guckst dir das dann abends an und du hast am Ende nur noch mehr Unheil angerichtet. Und möchtest am nächsten und denkst, oh, guck mal, und dann siehst du draußen, guckst du raus und läufst, und alle sitzen am Wasser, fahren mit ihren Booten durch die Gegend, Stand-up paddeln, da sind auch welche schon reingesprungen ins Wasser, baden und so, und du bist in diesem Blaumann voller Staub und denkst, oh, ich will das
nicht. Ich geb dir mal ein gutes Gefühl dagegen. Mein bester Freund Markus wollte das Haus renovieren, was er aus Elternhand irgendwie freigekauft hat, so. Mhm. sollte alles nicht so aussehen wie früher, also musste irgendwie zumindest mal der Putz ab oder, nee, es mussten nur die Tapeten ab, das war's, genau. Dann stehe ich in dieser Küche, hab auf dem Herd, der Herd war noch da, der sollte zwar raus, aber noch angeschlossen, hab da Wasser gekocht wie so ein Irrer, damit die Tapeten schön feucht werden. Ja. Dann habe ich da dran rumgekratzt und plötzlich, ne, der Herd ist an, das heißt Strom ist an, plötzlich macht es Knack und ich denke, was ist das? Und dann kam die gesamte Wand, also diese Putzwand von 10, also sehr dick, mir entgegen und dann hing ich aber in den Stromkabeln, die da drunter waren, die sind mich mitgekommen und die waren, weil die einen falschen Putz benutzt haben, nicht mehr isoliert.
Oh nein.
Dann konnte ich nur schreien, mach die scheiß Sicherung raus und dann mussten wir im gesamten Haus, und das war so nicht geplant, den Strom neu machen. Und nachher noch das Wasser und so. Also es geht schlimmer.
Na, warte mal.
Ach so.
Warte okay. mal. Ach so. Ich hatte dann nämlich den Heizungsbau zwischendurch auch rangeholt, weil wir da natürlich dann auch durch dieses ganze Theater eine Heizung abklemmen müssen. Und wie Heizungsbauer so sind, der kommt da rein. Das Erste, er sagt nicht guten Tag, der sagt au, hauer, hä.
Oh Gott, 150 Euro. 350.
Wenn es nur so wenig wäre, würde ich drüber schmunzeln.
Was ist denn los? Was aua?
Er muss alles neu. Die ganze komplette Heizungsrohre, da sind zwei Heizungssysteme verbaut, eins aus der DDR und noch ein anderes und die sind irgendwie es ist jedenfalls eine Katastrophe. Also er kann nicht einfach eine Heizung irgendwie abklemmen oder sowas, weil da irgendwie ein Fostex-System, keine Ahnung, ich habe kein Wort verstanden. Ja. Jedenfalls sagt er, ja, wenn ihr jetzt hier schon mal alles aufreißt, macht es lieber gleich neu, weil das wird irgendwann kommen. Das Zeug ist aus den 80er Jahren irgendwie und
ja, dann hast du die Wasserrohrbrüche.
Und dann hast du die Scheiße hinter der Wand und sagt er, komm, ihr habt jetzt einmal hier Kern saniert oder dann macht eine neue Heizung. Ich sage, vielen Dank. Schenken Sie mir ein Angebot.
Ist im Brenner noch gut oder auch neu?
Ach, das Thema. Ich wollte ja eigentlich eine neue moderne Heizung, weil ich dachte, ach komm, so wird ja irgendwie gefördert. Jetzt ist das Problem, wir haben auch einen Gasanschluss vorne an der Straße. Mhm. Das Problem ist halt, dass wir irgendwie dann unter dem Haus die Gasheizung hätten und wir müssten da wieder einen Schornstein, also einen Abluft nach oben legen. Mhm. Das liegt aber auf der ganz anderen Seite des Hauses und wir können da keinen Außen, wegen Denkmalschutz, keinen Außenschornstein. Ach so, also müssen wir.
Habt noch Öl oder was?
Wir haben jetzt noch Öl, genau.
Okay.
So, und die Ölheizung, hat er gesagt, die ist auch eigentlich noch okay. Die hat einmal gewartet und dann meinte, ach komm, ey, der Ölpreis ist doch gerade bei 40 Cent. Halleluja. Dann kauft euch doch jetzt nochmal Öl. Macht nochmal zwei, also der Tank ist für zwei Jahre gut, also so von der Fülle her, ne? Du kriegst so viel.
So viel, groß ist der?
Ja, 4000 Liter. Da kommst du locker zwei Jahre mit. Naja, jetzt haben wir erstmal Öl bestellt, den Tank vollgehauen für kleines Geld und warten mal, ob der Konjunkturprogramme die Bundesregierung nach diesem Jahr noch alles auflegt, wo wir dann, soll ja alles grüner werden, ne? Also schätze ich mal, wird es auch irgendeine Heizung, irgendein Konjunkturprogramm zur Verschrottung von Ölheizungen geben. Mit Sicherheit. Gibt es ja jetzt schon ein bisschen. Allerdings sind die Alternativen gerade noch teurer als alles andere.
Ja, auf jeden Fall. Du kannst aber, das habe ich richtig verstanden, wenn du eine Ölheizung hast, kannst du schon den Brenner einfach gegen irgendein anderes System austauschen. Ne? Die Rohre sind davon nicht betroffen.
Ja, das ist geht egal, schon. Oder? Ja, das geht schon. Aber die Rohre, das sind halt uralte Rohre, die zwei verschiedene Heizsysteme und du kannst das sieht auch komisch aus, hat er mir gezeigt. Also das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Naja.
Krass. Ich möchte mal kurz mich entschuldigen, weil ich gerade schon ein paar Mal gesehen habe, ich ein paar Mal geklippt. Also wenn meine Tonqualität heute kacke ist, dann kann ich mit meinem neuen Mikro noch nicht umgehen. Ich bitte allseits um Entschuldigung. Ich übe noch.
Was eine Lüge ist. Ich werde jetzt mal dich entlarven, Falk. Der Falk, der bibbert seit Wochen, weil er so ein geiles Mikrofon hat. Das ist so ein kompletter Nerd. Und dann schickt er mir so Tonproben, weil irgendeine Nierencharakteristik, irgendein Künstler hat Red Hot Chili Pepper hat mit diesem Mikrofon eine Platte aufgenommen und jetzt, ach der liebe Falk, ich liebe das und dann schickst du mir auch noch dieses und du bist dann so nerdig und dann schreibst du mir auch noch dazu, welche Charakteristik und alles, das finde ich toll. Ich wünschte,
das Gute ist, dass ich darüber sehr, sehr breit grinsen kann, weil du hast nicht mal mehr richtig zugehört, weil dieses Mikrofon ist nicht das Mikrofon, von dem du gerade sprichst, das Mikrofon, wenn du sprichst, ist mein Traum.
Ja.
Und das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk vorab, was dem Traum nahe kommt. Aber es ist
so,
nicht schlimm, lieber.
Verstehe ich. Entschuldige bitte.
Aber es ist gerade an einem anderen Aufnahmegerät und ich weiß nicht, ob ich das so richtig eingestellt habe. Wir werden das nachher sehen. Hören werden wir das. Mal schauen.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du genauso ein Audio-Nerd bist. Bei mir hörte das mit meinem Audio, ich habe auch mal so richtig audiophil drauf mit großen Boxen und vergoldeten Kabeln und sowas, bis ich zwei Kinder kriegte, die dann mit ihren Plastikgabeln schön in die Membrane immer beim Krabbeln rein und so und die Knöpfe meiner teuren Teufelanlage abbrachen und sowas und mit dran sapschten mit ihrem Brei-Schnute und
du, Steffen, ich hatte das völlig verloren. Lass uns mal kurz über Audio sprechen. Ja. Ich war auch früher, ich habe mit 14, 15 habe ich immer so Geld nebenbei verdient bei meinen Großtanten und wie sie die alle hießen, für so goldene Hochzeiten. Hm. Da hatte ich so Koffer voll mit schlimmen CDs und dann habe ich bei den Omas immer die goldenen Hochzeiten gemacht und war selber ja auch so Grunge-Metal so. Und da war echt, das war echt wichtig so. Dann habe ich es ein paar Jahre echt immer mehr so ein bisschen verloren. Dann kam so die Podcasterei, wo ich gemerkt habe, oh, aber Audio, da sind so viele Möglichkeiten, die auch so Schnappschüsse in Audio, ne? Dass ich dann mit dem Aufnahmegerät in den Wald gehe und mit so einem speziellen Mikrofon so das Wasser vom Fluss aufnehme und so. Voll geil. Und dann irgendwie bin ich wieder auf gute alte Anlagen gekommen und habe jetzt hier die Anlage meiner Jugend stehen, weil mein Kumpel die mir wieder mitgebracht hat, wo wir echt viele schlimme Bier mitgetrunken haben. Und jetzt ist hier wieder Schallplatte am Start. So, also jetzt bin sehr ich wirklich cool. Wieder völlig verliebt in Schallplatte und alte Lautsprecher und so.
Ja, Caro will auch immer Schallplatte.
Lass mich raten.
Ich war Schallplattensammler und ich hatte eine Sammlung von, ich schätze mal, 4.000-5.000 Schallplatten, die ich irgendwann weggeschmissen habe. Wirklich verschenkt und weggeschmissen, weil ich diesen Platz nicht mehr hatte und mir das auch nicht mehr einleuchtete irgendwann. Ich habe jetzt zwei AirPods, die stehen, Apple HomePods, die sind sehr unauffällig, klingen ziemlich geil. Und aber ich merke, dass ich beim Musikhören mir das vermisse, dass ich irgendwie aus so einer Schallplattensammlung mir irgendwas raussuche, worauf ich gerade Lust habe. Also in Spotify rumzuwühlen hat nicht den gleichen, den gleichen Schmelz irgendwie.
Genau.
Obwohl ich das unglaublich genieße. Genau. Ne? Ja.
Und das, genau, also ich bin auch, ich bin ja bekennender Alexa-Fan.
Ja.
Ich mache das jetzt nicht. Ich bin immer versucht, seitdem wir aufnehmen, wir alle, will ich immer irgendwelche Befehle reinbrüllen, damit bei den Leuten das Lied an. Aber ist egal. Also ich bin bekennender Alexa-Fan. Aber wenn ich dann wirklich mal zur Ruhe komme, gibt es echt nichts Schöneres, als den Plattenspieler aufzuklappen. Ich habe so einen vollmanuellen, wo ich also auch wirklich, ich kann, der hört nicht selber auf, ich muss dann wieder aufstehen und so. Man könnte das als anstrengend empfinden, aber das macht es halt bewusst. Und so Platten, selbst so Platten, die ich 8000 Mal gehört habe, Another Brick in the Wall,
ja.
Das sind so Sachen, das sind ja vier oder drei, also Stücke, die du aneinander hörst und ich erwische mich dabei, dass ich vor dem Plattenspieler im Schneidersitz auf dem Teppich sitzen bleibe, bis das dann vorbei ist.
Ja.
Weil es einfach so eine andere Art und Weise ist, Musik zu genießen. Ich habe das auf Texel haben wir beide eine Aufnahme gemacht. Da habe ich dir erzählt, dass ich den Plattenspieler und die fetten Boxen und den ganzen Quatsch mit nach Texel geschleppt habe.
Stimmt, ja.
Und danach, als ich von dem Urlaub nach Hause kam, lagen hier vier Schallplatten von lieben Hörern. Das war schön. So rührend, ja. Also da nochmal ein Shoutout an jeden, ich habe jedem geschrieben, aber ein Shoutout nochmal an lieben Danke. Irgendwie hat das ganz besonders Herz, dieses ganze Schallplattenthema.
Was war denn deine allererste Schallplatte?
Damals,
meinst du? Kannst du dich noch erinnern, die erste Schallplatte, die du je gekauft hast?
Ja, die allererste war der Soundtrack von Cocktail.
Ach, wie geil, natürlich. Die habe ich hoch und runter gehört, den Soundtrack.
Jamaica, ja genau, ja, Kokomo. Genau, der Song war Kokomo. Also insbesondere den habe ich von oben bis unten gehört, 1000 Mal. Die zweite Schallplatte war Madonna Like a Prayer als Single.
Ja. Ist witzig, wir haben ja nun einen relativ geringen Unterschied von, ich glaube, 5 Jahren, 6 Jahren.
Sowas. Ich bin von 78, ja.
Nee, 8 Jahren dann. Okay, ich bin von 70. Da merkt man das schon. Also meine erste Platte war Cyndi Lauper, She Bop,
ja.
Die Single.
Ja.
Und das war also meine erste Single überhaupt, die erste Vinylplatte, die ich hatte, war She Bob von Cyndi Lauper. Und dann natürlich irgendwie kam Michael Jackson Thriller. Das war meine erste LP.
Das war meine erste CD. Also Bad war meine erste CD tatsächlich.
Ja, ich hatte einen vorher,
den Thriller.
Ja.
Und dann ja, aber guck mal, da hat man so bewusst die Musik wahrgenommen. Ne? Und das, ich erinnere mich gerade so viel an die Jugendzeit. Also ich habe gerade ganz viel in meiner Entwicklung wieder so, wo ich mich erinnere, an welchem Punkt im Leben war ich denn so richtig unbeschwert, ist gerade so ein Wort zum Beispiel, was mich tierisch reizt. Und das hat so viel mit Musik zu tun. Also heute schreist du Alexa an, ich genieße das auch, hast du recht. Ne? Aber trotzdem, sich mal wirklich ganz bewusst auch nochmal so eine Madonna-Scheibe oder was hast du gerade gesagt?
Michael Jackson,
sowas. Thriller, ja. Ganz bewusst mal wieder anmachen. Nicht nur auf eine Party mitgrölen, mal hinsetzen.
Total witzig. Und meine zweite Platte, die hatte ich mir in der DDR damals auf dem Schwarzmarkt super schwer zu kriegen. Das war Trio. Und zwar die großen Kneten mit wo geht's lang? Peter Pank, schönen Dank.
Und kenn ich gar nicht, okay.
Los, Paul, du musst ihn voll in die Eier hauen. und das war. Die habe ich gestern, ich war gestern in Baden-Baden vorgestern und bin gestern auf dem Rückweg von Baden-Baden. Aus irgendeinem Grund hat Spotify mir diese Platte entgegengeschleudert und dann habe ich da reingehört und ich war, wie du eben beschrieben hast, so unbeschwert und wollte im leeren Zug, ich bin in der Nacht irgendwie gefahren mit dem Nachtzug, wollte ich schon mitschreien und mitgrölen. Mm. Das ist so eine unglaublich geile Platte. Ey, Trio, diese großen Kneten, alter Falter.
Ich habe gerade das Gefühl, dass du mir vor 2 Stunden zugehört hast, als ich die Fotografie tut gut Folge für Samstag aufgenommen habe, weil da bin ich so ein bisschen im Thema Musik. Ja, es ist großartig. Also da können wir einen riesen Fass aufmachen, glaube ich, weil du einfach über die Musik fast noch mehr Erinnerungen speicherst. Also ich persönlich zumindest, ich kann nicht für die Welt sprechen, nah dran an Gerüchen und solchen Dingen. Also das ist wirklich krass. Ja, du kannst mir so manche Lieder. Hast du ein Lied, was dich so richtig wegreißt, so, was dich richtig wegbeamt?
Es gibt wo ich jedes Mal, wo ich kaum stehen kann, und jetzt bitte nicht lachen alle da draußen, ist Don't Stop Till You Get Enough von Michael Jackson.
Krass, ich hätte jetzt auch Michael Jackson gesagt.
Ja.
Liberian Girl.
Ja, das auch mega geil.
Beide geil.
Liberian Girl ist ja relativ ruhig, ne? Also ich bin eher, wenn ich melancholisch bin, höre ich viel Tom Waits, die ersten beiden Scheiben.
Auch geil.
Looking for the Hardest Saturday Night und Closing Time. Das sind so meine beiden Scheiben. Die konnte ich auch auf dem Klavier hoch und runter spielen, beide.
Also
das habe ich auch.
Tom Waits, geil, den habe ich gar nicht mehr im Radar gehabt. Da bin ich jetzt mal versucht. Warte mal, den schreibe ich mir gleich meine Folgennotizen hier, damit ich den mir gleich nochmal vornehme. Vielen Dank dafür, Tom Waits.
Oh, geil. Sag dir.
Und Jugend, mal kurz, wir müssen wahrscheinlich gleich, aber Jugend ist für mich so dermaßen die Toten Hosen, weil ich ja hier 3 Meter weiter von denen groß geworden bin.
Ja.
Und wir auch wussten, in welche Pommesbuden die gehen und so. Also wir haben teilweise unsere Ernährung danach abgestimmt, wo könnte Campino sein. und hier Opel Gang und so waren die ersten Schallplatten. Aber dann habe ich das erste Mal das Wort zum Sonntag gehört. Kennst du das?
Von Toten Hosen?
Von den Toten Hosen,
ja. Nee, die habe ich, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich bin da nie rangekommen.
Du warst Ärzte eher, ne?
Ja.
Wobei, okay, also wenn einer von euch das nicht kennt, hört mal, warte, wir können das mal versuchen. Warte, lass uns das mal kurz machen, das Spiel.
Ja.
Alexa, spiele Wort zum Sonntag von die Toten Hosen. Bei mir funktioniert das. Aber ich muss irgendwie Alexa ausmachen. Warte mal kurz. So, jetzt müsst ihr alle eure Alexa ausmachen. Bei Gelegenheit mal anhören. Das ist so ein Lied, das ist als Jugendlicher und ich habe mich so ziemlich als Punk gefühlt. Das war noch zu der Zeit, wo ich wirklich sicher war, ich bin absolut ein Punk. Dann ist das Lied gewesen. So. Da
muss ich dann hör dir bitte mal diese großen Kneten von Trio an. Weil das ist Punk. Dagegen ist Tote Hosen lächerlich, glaube ich. Also es gibt eine weiße... Also
lächerlich können die Toten Hosen nicht
sein. Eine weiße Scheibe. Das ist zwei Herzen nebeneinander. Eins ist durchgestrichen. Und da sind also wunderbare Texte mit Los, Paul, du musst ihn voll in die Eier hauen. Das ist die Art von Gewalt, die wir sehen wollen. Und das,
ey, Vorsicht, unser Podcast ist bald nicht mehr frei zugänglich, wenn wir so weiter. Da musst du bitte so ein Piep drüber machen.
Wenn und das, ist aber, das ist aber nicht ernst gemeint, sondern Trio hat das ja, Ganze irgendwie so auf eine dadaistische Ebene gehoben. Viele haben Trio immer in so eine Ulk-Band geschoben mit Da-Da-Da und so. Aber auch Da-Da-Da war ja dadaistisch. Das ist ja auch ein unfassbar, da ist so unfassbar viel Brain da drin gewesen in dieser Band. Die haben lange geübt, ehe sie diesen minimalistischen Sound hingekriegt haben. Die sind zusammen über Jahre in der WG, in großen Kneten haben die da gelebt und haben dran und haben dem Schlagzeuger, dem Peter Behrendt, eine Trommel nach der anderen weggenommen und den Stuhl auch noch, dass er zum Schluss nur noch stehen durfte und nur noch eine Snare hatte und eine Kick, also der bestand dann nur noch aus einer, und eine Hi-Hat. Also der musste stehen und hatte nichts mehr. Eine Snare, eine Kick und eine Hi-Hat. Und der Kalle Krawinkel, der Gitarrist, der hat alle Tonabnehmer aus der Gitarre rausgeschraubt, bis nur noch einer in der Mitte übrig war. Und dann hat er da gekniedelt. Und der Stefan Remmler, der Sänger, der hat dann so immer über ein Kehlkopfmikrofon und die Texte, die waren so unfassbar auf den Punkt. Das war so Maschinengewehr. Und so geil, also wirklich unfassbar.
Du liegst total im Thema bei denen, krass. Okay, jetzt bin ich neugierig, ich höre mal rein. Was ich gerade während des, also da bin ich kann null mitreden, weil ich überhaupt nicht weiß, wovon du redest. Ich habe das noch nie gehört. Ist das eine Ostband irgendwie?
Hab
ich das
erst Trio? Das willst du mich verarschen? Trio? Wahrscheinlich. Da, das ist Quatsch, das ist doch eine...
Ja doch, da kenne ich. Aber jetzt werde ich hier von 20 Leuten wahrscheinlich großen böse E-Mails bekommen, wie ich denn...
wie du das nicht kennen kannst, Junge.
Nee, habe ich null nicht auf dem Radar irgendwie. Ich,
nee. Habe ich auf dem Radar. Das ist, also die waren Nummer 1 auf der ganzen Welt.
Ja, ich habe das, also dieses eine habe ich auch mal, vielleicht bin ich zu jung. Ja, ich bin sehr intensiv in der Musik gewesen mitunter, aber ich bin nicht Fachmann, auf keinen Fall. So, weil ich habe auch sehr lange Scheißegal-Musik gehört. Also Scheißegal-Musik wie Grunge, ihr Kurt Cobain. Also der hat mich zum Beispiel wirklich so durch die Jugend geleitet und eigentlich sollte man sich wundern, dass das funktioniert hat, weil der ja eigentlich in seinen Liedern, besonders in denen, die nicht so populär waren, die haben mich am meisten angemacht. Wenn der irgendwo zugedröhnt auf irgendeinem Hocker gesessen hat und irgendwas in die Gitarre gesungen hat, dann war das ja mehr so, fuck you, ist mir alles egal. So, der hat ja immer so eine abgefuckte, ruhige, kritische Art irgendwie gehabt, aber ich fand den so gut, der hat mich echt so begeistert. Und ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich tatsächlich so ein paar Lücken habe irgendwie. Ich könnte jetzt einen Witz machen mit dem Sonderzug nach Pankow, wenn wir hier als Ossi und Wessi sprechen, aber das fand ich geil, das hat mich bewegt.
Der Sonderzug nach Pankow?
Nee. Ja, die ganze Lindenberg-Geschichte mit Ost und West fand ich einfach unfassbar großartig.
Ja, im Osten war bei jeder Udo Lindenberg-Fan. Also das war, du konntest alles mitsingen von ihm und dann hast du bei uns gab es ja keine Schallplatten so richtig von ihm. Da musstest du dir auf Kassette, hast du dann die dritte, fünfte Kopie auf Kassette über drei Wege, die irgendeiner von einem Kassettenrekorder übers Mikrofon aufgenommen hatte und so ein Scheiß, weißt du? Also es war wirklich unartig, wir konnten jede Zeile mitsingen. Also das auf jeden Fall. Also Lindenberg war der Gott in der DDR. Ohne Scheiß.
Ja, ist er nach wie vor. Also ich gucke gerade, wie heißt denn das vorletzte Album von dem? Da war ich so oberbegeistert. Ich habe den nämlich verloren. Der ist mir...
Ja, du machst dein Ding, meinst du, ne? Dieses
ja, wie heißt denn das Album denn noch? Das heißt ja anders.
Wie heißt denn das? Zwei wie wir oder so? Oder
anders? Ich weiß es nicht. Nee, Moment, du machst dein Ding. Das meine ich, glaube ich, gar nicht. Warte, jetzt müssen wir hier mal live googeln und das Stärker als die Zeit.
Stärker als die Zeit, genau. Und da ist aber drauf, denn du machst dein Ding. Finde ich unglaublich geil.
Stärker als die Zeit ist so ein Ding, habe ich noch nicht als Platte, muss ich mir eigentlich mal irgendwie... Stärker als die Zeit macht mich völlig fertig.
Ein geiles Duett mit Helge Schneider hat er da gesungen. Super cool.
Hast du das Making-of zufällig gesehen von Stärker als die Zeit?
Habe ich nicht. Gibt es auf YouTube?
Ist auf der Doppel-DVD, DCD, irgendwo ist es mit drauf. Ich mega geflasht. Also wenn ihr da draußen zuhört, schreibt das alles mit. Warmer Tipp. Weil ich habe den echt vom Radar verloren gehabt. Dann waren wir in Hamburg. Dann habe ich so aus der Entfernung wahrgenommen. Und seitdem ich diese CD dann, also die habe ich in direkter Folge mir halt geholt, tatsächlich auch physisch. Und also nicht nur als Stream. Und seitdem denke ich irgendwie, ich muss in das verdammte Hotel Atlantik und ich muss irgendwie diesen Mann dazu bringen, dass ich entweder ein Bild von dem mache oder dem Mikrofon unter die Nase halte. Aber irgendwie brauche ich den. Das ist natürlich ein Traumschloss, ne? Aber
ich habe den in der Tat öfter mal im Atlantik gesehen. Ich habe nämlich die Eventchefin früher gekannt. Die hat mich immer empfohlen für die Hochzeiten, die da im Atlantik stattfanden.
Und hast du da schon mal fotografiert?
Ja, sehr oft. Ja, also das war so.
Jetzt bin ich beleidigt.
Anfang meiner Hochzeitsfotografenkarriere war ich quasi jedes zweite Wochenende im Atlantik und habe dann Hochzeit fotografiert.
Du machst so Witze.
Nee, wirklich. Ja, ich habe geile Fotos oben von Brautpaaren neben dem Atlantikball auf dem Dach.
Krass. Also ich bin ja sonst gar nicht so Fanboy-mäßig. Nee, ich stehe ja besonders auf Musiker, wenn ich das Gefühl habe, ich würde sie treffen und wir könnten sofort auf Augenhöhe ein Bier trinken. Das ist so eher der Musiker, der mich anmacht. Bei Lindenberg habe ich so eine gewisse Hochachtung, wo ich wirklich sagen muss, da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht irgendwie so fanmäßig zu denken, weil er mich schon schwer beeindruckt, der Mann. Das ist,
ich würde an deiner Stelle allerdings dir sagen, behalt dieses Gefühl, dass du das gerne sehen würdest, im Kopf und versuch's nicht umzusetzen, weil wenn du ihn dann doch zwei, dreimal siehst, zerstört sich das dann. Also ich habe ihn da zwei, dreimal wirklich so hackedicht gesehen und so ganz ohne Pathos und ohne Hut mit einem Basecap gestützt von zwei, drei Leuten, völlig orientierungslos.
Das ist das Leben. Genau, ja. Das brauche ich. Ja. Also wenn es noch so ist, brauche ich das. Wir müssen jetzt mit den Empfehlungen gleich aufhören, weil vielleicht der Zettel von den Menschen voll. Aber kennst du 3 Tage in Quiberon?
Nee.
Den Film, der ist ein Arte-Film, also jetzt läuft der auf Arte, oder du kannst ihn streamen, vom Style her ein Arte-Film, da geht es um Robert Lebeck. Jetzt erzähle ich die ganze Episode von Samstag, wenn ihr Fotografie so gut am Samstag hören wollt, müsst ihr die Augen zumachen, die Ohren zumachen. Robert Lebeck ist ja ein riesiger Fotograf in Deutschland gewesen, der übrigens einen ähnlichen Job gemacht hat wie du, ne? Der hat ja Politiker in erster Linie fotografiert und das war auch der Haus- und Hoffotograf und vielleicht auch noch ein bisschen mehr von Romy Schneider.
Okay.
Und Romy Schneider war in einer Episode von wenigen Tagen in Quiberon, das ist in Frankreich, weil sie ist ja nach Sissi geflüchtet, weil sie in Deutschland keinen Fuß auf den Boden bekommen hat und ist in Frankreich dann heimisch geworden. Und da war sie in einer Reha, wollte sich ein bisschen vom Alkohol abgrenzen und so. Und da ist er, ich glaube, als Redakteur und Fotograf vom Stern, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, 3 Tage zu ihr gefahren mit einem anderen Journalisten und diese 3 Tage sind verfilmt.
Wollte gerade sagen,
da gibt's doch sind genau Film diese zu. Szenen drin. Super ja, der geil. Film ist so, so gut. Also weil du gerade Lindenberg in ähnlicher Pose beschrieben hast. Ich finde ja immer, dass gerade der Boden und die Decke ist ja immer das Spannendste in einem Raum und im Leben. Und deswegen finde ich gerade das nicht uninteressant. Ja, wenn
aber weil du
Menschen grade, eben nicht so sind wie auf der Bühne.
Bevor ich es vergesse, weil du gerade Fotografie sagst, Entschuldigung, wenn ich so springe im Thema.
Gib alles.
Ich bin ja bei so einer Agentur, die heißt Live. Das ist eine Reportageagentur. Unter den Fotografen, die werden das kennen. Also es ist eine Bildagentur, wenn du so willst. Ne? Also die Fotos, die ich von den Politikern mache, die stelle ich dann dort rein und dann zieht sich der Spiegel, Stern, wer auch immer, ziehen sich dann da die Bilder und zur Veröffentlichung. Und ich kriege dann quasi immer noch mal so ein, es ist Handgeld, sagen wir es mal so. Es sind keine Riesensummen, es ist immer mal nett so 30, 40 Euro. Keine Ahnung, also es ist wirklich nicht viel. In meiner letzten Abrechnung allerdings denke ich, what? 3-stellig. Ich denke, nanu, was ist denn da los? Und gucke da drauf und dann kriege ich in der Abrechnung, sehe ich, dass ein Bild, was ich im letzten Jahr in Myanmar gemacht habe, das Cover eines Romans geworden ist. Und zwar der Klavierstimmer ihrer Majestät. Von Daniel Mason. Ziemlich geiles Buch, ziemlich bekanntes Buch, was jetzt in der zweiten, dritten Auflage wahrscheinlich ein neues Cover gekriegt hat. Und das ist so geil, wenn du dir das, also wenn
beschreib mal googelt, mir das Bild mal, ich google gerade schon.
Na, ich kann es dir hier parallel schicken. Der Klavierstimmer ihrer Majestät.
Ich habe das Foto in ganz vielen das Buch in vielen Auswertungen, ich weiß nicht, welche deine ist.
Das, was aussieht wie Myanmar, ne? Warte, ich schick's dir eben auf WhatsApp.
Ja, das, ach so, ja, das ist tatsächlich das, was, ach krass, ach
ja,
krass.
Ja, ist geil, ne? Also da war ich ja, bin ich ja auch sehr stolz.
Ja, da kannst du auch stolz sein. Bei Beck, geil. Ja, du, das sind ja so diese ganzen Spinnereien, die man so hat. Ich meine, ich muss ja nun mal fairerweise sagen, für die, die hier nicht aus der Fotografen-Ecke kommen, der Steffen soll sich mal nicht so anstellen, der hat ziemlich viele von solchen Meilensteinen auch schon gemacht. Es wundert mich jetzt nicht so richtig, das zu sehen. Also sehr passendes Foto auch übrigens.
Ich freue mich da so.
Mega. Ja, darf man auch nicht aufhören mit, ne? Aber für ein Buchcover, also ich träume ja immer vom Buch schreiben, so, vielleicht mache ich das gerade auch, aber es gibt ja so Ziele, die einen wirklich glücklich machen und so ein Foto auf dem Cover, traumhaft. Ja, und was du ja schon gemacht hast, so die einen oder anderen Menschen, die die Welt nur von der Bühne oder durch den Fernseher kennt, das finde ich ja so spannend in meinen Berufen vorher, die hat dummerweise, also nie der fotografische Teil, immer der andere Teil, ich habe ja immer halbe gelebt, also immer medizinisch, habe ich so inspirierende Menschen getroffen, wir haben am Anfang schon mal darüber gesprochen in der Episoden, die mal vor die Kamera kriegen, das kriege ich noch nicht geswitcht, ne? Das, ich hab so viele spannende Gespräche geführt, aber du führst wahrscheinlich auch andere Gespräche, wenn du in Weiß da sitzt und mit den Leuten irgendwie über ihr Leben quatscht, als wenn du eine Kamera am Start hast, also das, also bevor ich in die Kiste gehe, möchte ich da noch mal ein bisschen tiefer rein. Das, ja. Oh, wie schön, Steffen, herzlichen Glückwunsch, das ist echt gut.
Ja, danke, danke. Also ich bin wirklich, ich war baff und ich mag das Cover. Also ich finde auch toll, wie sie das Foto eingesetzt haben. Voll, manchmal hast du es so, dass da irgendwo ein Foto genommen wird und dann siehst du das und denkst, ach Mensch, so, aber das ist wirklich gelungen. Ein gelungenes
Cover. Ist das geschnitten oder hast du
das? Das ist geschnitten, genau. Das ist jetzt umlaufend. Das heißt also, vorne auf dem Cover ist quasi die rechte Hälfte des Bildes und das läuft dann quasi auf die Rückseite rum.
Ah, ne? Ist ja noch spannender. Warte, ja. Das kann ich vielleicht auch googeln. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wann war das? Weißt du das? Wann die das vergeben haben? Ungefähr?
Das Bild, das muss jetzt, also die Abrechnung ist von diesem Monat, also schätze ich mal, vorletzten Monat irgendwann.
Das ist spannend. Ja, weil das im Netz schon so viel kursiert und sogar schon bei Medimobs gebraucht am Start ist und so, deswegen.
Ja. Okay, krass. Ah, das kann auch manchmal kriegst du das auch die Abrechnung viel später. Also es ist immer ein bisschen fies, wenn du bei Live die Abrechnung kriegst und du hast dann ein Foto irgendwie im Spiegel gehabt oder sowas, relativ groß. Das merkst du dann daran, dass die Abrechnung ein bisschen höher ist. Und du hast den Spiegel aber nicht gekriegt, weil du die Abrechnung zwei Monate später erst kriegst, weißt du, und denkst, ach scheiße, jetzt hätte ich gerne mal das gesehen. Oder neulich war ich wohl in der Welt ziemlich, also die Abrechnung war jedenfalls nicht ohne, schien ganz groß in der Welt gewesen zu sein, also größer als normal so, da, naja. Aber weil du gerade sagst, viele Menschen treffen, dass ich hoffte, dass das so ein bisschen ein Übergang zu unserem vielleicht Thema noch ist. Ich habe schon eine halbe Stunde weggequatscht hier.
Ich wollte mit Schrei nach Liebe den Übergang bauen von den Ärzten, aber ich fand es dann zu hart.
ja, mach mal. Nee, also, wie kriegen wir denn da jetzt die Kurve? Ich fang mal einfach so an. Also, mir ist aufgefallen beim Hören des letzten Podcasts über Ghana, dass ich hinterher, als ich es geschnitten habe, viel Rumdruckserei rausschneiden musste, weil ich mir unsicher war, ob ich mich in der Political Correctness da auf dünnem Eis bewege gerade. Und ich merke das immer öfter, dass ich dass ich auf dem Gebiet, wie man Dinge richtig formuliert, irgendwie oft sehr naiv unterwegs bin. Sagen wir mal, wie es ist. Also ich habe das bei bestimmten Themen, da kennst du das vielleicht auch, ne? Mittlerweile, jetzt in der letzten Woche, gab es einen Riesenaufschrei, weil VW einen Spot rausgehauen hat, wo ein jetzt Achtung, People of Color oder Person of Color irgendwie durch die Gegend geschnipst wurde oder sowas. Ich habe den Spot vorher gesehen. Mir persönlich ist da nichts aufgefallen irgendwie an dem Spot. Es gab aber einen riesen Shitstorm und VW musste sich hochoffiziell entschuldigen. Und nachdem man mir dann erklärt hat, was an dem Spot nicht stimmt, habe ich es dann auch gesehen. So, aber ich habe jetzt, weißt du, wenn ich sowas beurteile, dann denke ich auch, na, VW ist ja wohl nicht durchsetzt, auch die Agentur von irgendwelchen Rechtsradikalen oder so, die irgendwelche Subbotschaften in so einen Spot packen oder so, weißt du? Also bei mir zählt immer noch der Impuls. Auch glaube ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das größtmögliche Gegenteil eines Rassisten bin oder sowas. Ne? Also im Gegenteil, also ich setze mich immer, sobald ich auch nur den kleinsten Funken von irgendeiner Richtung oder in so einem Zwischensatz höre, bin ich sofort dazwischen. Ich merke jetzt schon wieder, dass ich doof rumdruckse bei bestimmten Themen. Weißt du, was ich meine? So. Voll, und das geht mir voll auf die Nüsse, weil ich komme aus einer Zeit, wo das nicht so war, wo du Dinge gesprochen hast und es irgendwie der Impuls zählte. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch in Ordnung, dass wir ein bisschen mehr aufpassen, wie man Dinge formulieren. So, das mal vorausgeschickt. Jetzt habe ich bei meiner täglichen Arbeit im Konrad-Adenauer-Haus und so immer mit ganz vielen Leuten zu tun. Und das Schöne dort, das muss ich jetzt wirklich einmal loswerden, ist, dass dieses Haus, dieses Konrad-Adenauer-Haus voller Menschen ist aus unterschiedlichsten Richtungen. Dort arbeiten Moslems, dort arbeiten Christen, dort arbeiten Juden, dort arbeiten mehr Glaubensrichtungen, als du dir das vielleicht vorstellen kannst. Und das ist, worauf ich wirklich, wirklich mich, stolz ist ein falsches Wort, aber wo ich mich gefreut habe bei der Weihnachtsfeier, die war durchsetzt von unfassbar vielen Menschen, Jungen und Älteren aus unterschiedlichsten Richtungen, ne? Glaubensrichtungen auch. Und alle haben.
Warte kurz. Du möchtest jetzt schon, glaube ich, zu weit laufen. Das ist mein Eindruck. Lass uns dann mal ganz kurz bleiben bei diesem. Lass uns mal kurz, bevor wir in das Erlebnis und vielleicht auch in andere Personen gehen, mal kurz bei dir bleiben und vielleicht auch ein bisschen bei mir, aber bei dir vor allen Dingen. Guck mal, ich habe ja. Jetzt nehmen wir hier zusammen diesen Podcast auf. Inzwischen schicken wir uns irgendwelche Bildchen und telefonieren und machen und tun. Heißt also, in den letzten 3 Jahren im Groben, aber im Speziellen, so im letzten Jahr, haben wir uns ja dann doch anders kennengelernt, als wir uns vorher kannten. Und dadurch habe ich ja eine ganz gute Beobachtung, weil ich habe, glaube ich, wann hast du gestartet? 2009 oder 10 oder so, habe ich einen Stilpirat-Blog beobachtet. Und die YouTube-Kanäle und was da alles so am Start war. Und was mir schon auffällt ist, und so, ich hoffe, wir können da so offen drüber reden, wenn nicht, du hast die Macht, kannst du es rausschneiden. Ja. Was ich schon beobachte ist, dass ich das Gefühl habe, dass du ein bisschen ein gebranntes Kind von diesem öffentlichen Mob bist. So, das ist so mein Eindruck. Ne? Weil ich weiß auch, dass wir mal telefoniert haben, ganz früh, da war unser Podcast noch gar nicht online, da sagst du, boah, überleg dir das, du kannst dir nicht vorstellen, was manchmal los ist. Und da war ich auch noch sehr naiv und dachte, ja, pff, was soll da los sein? Ja, also entweder die Leute mögen das, dann mögen sie das. Und wenn sie es nicht mögen, dann hören sie es nicht. Ja, also ich weiß inzwischen so ein bisschen, woher es kommt. Weil sobald du in die Öffentlichkeit gehst, hast du das mal gesagt? Wo habe ich das denn her? Wenn du den Kopf aus dem Fenster steckst, kriegst du eine gescheuert. Also wenn du zu sehr in die Öffentlichkeit rausgehst, dann ist immer irgendein Grumpy-Typ dabei, der sich für irgendwas beleidigt ist. Ne? Und wenn man jetzt sich die YouTuber und alle, ich sage immer medienaktiven Kollegen, so nenne ich das, wer nach außen geht, der ist halt medienaktiv, anschaut, alle machen sie diesen Spruch und jetzt gleich meckert wieder einer. Es gibt, also haben wir heute Morgen erst irgendeinen Stadtrundgang in Hamburg hören wir uns an oder schauen wir uns bei YouTube an und auch da wieder dieser Kommentar, jetzt gleich kriege ich wieder einen bösen Spruch und so. Ich glaube, dass wir Medienaktiven irgendwie versuchen müssen zu verstehen, dass in der Gesellschaft und gerade online, wo halt auch niemand ist, dem man dann in die Augen schauen kann, Menschen sind, die einem unglaublich bösartige Art einschüchtern. Und ich habe auch schon Tränen gelassen deswegen. Ich habe überlegt, ob ich aufhören soll und ich bin jetzt noch lange nicht so lange dabei wie du. Aber heute, wo ich dann das auch mal geäußert habe, ne, don't feed the troll heißt es ja immer, also red bloß nicht drüber. Ich habe dann mal drüber gesprochen, weil auf ich Bedrohung bei waren und so. Ne? Und die Antworten, die dann aber so aus der Crowd kamen, die haben mich doch sehr gestärkt, muss ich sagen. Und ja, irgendwie müssen wir da alle stark zusammenhalten. Und was ich bei dir wirklich merke, dass du manchmal wirklich so ein bisschen wie vernarbt wirkst davon.
Also, das ist auch, weil das wehtut. Ich bin mit einer Halbasiatin verheiratet. Ich fühle mich eher zu Menschen anderer Hautfarbe hingezogen als zu Weißen. So, und jetzt, ich neulich, um das nochmal, ich weiß nicht, ob du den Alex Heinrichs kennst. Mhm. Ja, kennst du.
Also nicht persönlich.
Ja, stimmt, aber also ich kenne ihn jetzt persönlich, war mit ihm zusammen bei Sony auf der Messe, habe da eine Woche mhm. mit ihm gearbeitet. Super netter Kerl, wirklich toll. Macht auch Fotoreisen so nach Afrika und sowas. So,
ja.
Ich mag den unglaublich gern so. Und der ist auch weit davon weg. Irgendwie in eine fremdenfeindliche Ecke. Ist ja klar, ich meine, der fährt nach Afrika, um da das Land kennenzulernen und so. Und der hat ein Video veröffentlicht und da stand auf dem T-Shirt bei, es ging um ein Video der war in Afrika, ist rumgefahren, hat, glaube ich, für einen Monitorhersteller dort ein Video gemacht und hatte auf dem T-Shirt stehen, Africa is not for pussies. So. Und ich weiß, also ich kriegte damit, dass in meiner Timeline von diversen Fotografen ein unfassbarer Aufschrei durch die Gegend ging, wie sexistisch dieses T-Shirt wäre, auf mehreren Ebenen, nicht nur sexistisch, auch noch fremdenfeindlich, das ist ja alles schlimm. Und da habe ich so gedacht, hä? Also ich kann mich erinnern, dass ich dieses T-Shirt auch in Ghana damals gesehen, nicht, also den Spruch, nicht dieses T-Shirt, aber in Ghana habe ich sowas auch. Und das sind auch so, wenn die Leute zu dir sagen, ja, Afrika is not for pussies. Wieso gibt es denn hier auf einmal diese moralische Überhöhung und dieses unfassbare Theater für so einen Satz? Und der Alex, der hat sich dann wirklich genötigt gefühlt, einen langen Facebook-Post zu machen, wo er sich da erklärt. Weißt du, wo ich denke, oh Mann, ey, das ist so, diese Unbeschwertheit ist irgendwie weg, weißt du?
Ich denke halt immer, wenn er sich, wenn doch wenigstens jemand fragt, übrigens passiert das auch, ne? Also muss man auch fairerweise sagen, es gibt auch die fragen, bevor sie schreien, die halt denken, sag mal, das ist jetzt wirklich so gemeint. So, aber wenn sie wenigstens fragen, dann schreibe ich auch gern diese Erklärung dazu. Weil ich habe selber schon mal ein schönes Batik-T-Shirt irgendwo gekauft, bin im Flüchtlingsheim arbeiten gegangen und alle sind mir aus dem Weg gegangen. Und was ich nicht wusste, war, dass die ganzen kleinen Sri Lanka, die im Haus wohnten, einen Typ sahen, der in einem T-Shirt von dieser Terrororganisation herumläuft. Ja. Das war mir nicht klar. Ich habe einfach am Trödelmarkt ein schönes T-Shirt gekauft. So, ne? Also frag mich und dann sprechen wir drüber. Natürlich habe ich das weggeschmissen dann. Ne? Aber dieses aggressive losschreien und nicht die Möglichkeit sehen, dass da in irgendeiner Form, auf irgendeiner Ebene auch einfach mal ein Missverständnis gerade steht, ja. Das finde ich wirklich schlimm. Wenn man mal das Gendern vergessen hat, ist man noch lange kein Macho. Mhm. Und ich habe kürzlich irgendwie mit dem Thomas bei den Fotologen habe ich gesagt, wie habe ich das denn aus? Veranstaltungsfotografie, da darfst du echt nicht dumm sein, wenn du es gut machen willst oder sowas, habe ich gesagt. Da musst du geistig beweglich sein, wenn du es gut machen willst. Also nicht einfach nur Bilder machen, sondern wenn du richtig gutes Ergebnis haben willst auf allen Ebenen, dass die auch als Werbung verwenden können und so. Da habe ich richtig viele böse Mails für bekommen. Die Leute sind, also 3, 4 sind dann aus dem Fotologen-Campus, unserer Facebook-Gruppe, ausgetreten. Und die waren richtig pissed. Man muss dazu sagen, das war eine Clique, weil ich mich gegen Behinderte und dumme Menschen irgendwie überhöht hätte und weil ich mich mit diesem Spruch über Menschen gestellt hätte und weil ich dann gesagt hätte, ich wüsste, wann jemand dumm ist und wann nicht und so war. Also unglaublich. Und da denke ich immer, ey Leute, hört doch mal auf zu spinnen. Wir sind doch nicht alles ein Monster, ja. Wenn wir mit einem Bier zusammensitzen, ich schwöre dir, genau die hätten entweder darüber gelacht, oder sich mit mir darüber unterhalten. Na,
vor allem,
ich habe natürlich in keiner Weise über irgendwie sowas nachgedacht. Und ich bin mir sicher, dass er in keiner Weise ein T-Shirt angezogen hat, um zu provozieren, um irgendwen zu verletzen.
Nee.
Mann, dann gib ihm doch mal einen Hinweis. Und vielleicht, manchmal gibt es ja auch Dinge, die blicken wir dann nicht. Ja, dann redet doch drüber.
Ja, aber weißt du, was ich dann halt merke, ist, dass dieses normale Umgehen mit, ich sag's jetzt mal, mit Person of Color, mit Menschen anderer Hautfarbe, dadurch schwieriger wird, als ich das ursprünglich empfunden habe. Weil für mich war Hautfarbe nie ein Grund, Menschen abzugrenzen oder sowas. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das interessiert aber die Person of Color auch nicht, was du für ein T-Shirt anhast. Du kannst mit Africa's Not for Pussies in die nächste Unterkunft gehen, wo sie gerade eben angekommen sind, aus wo auch immer her. Das interessiert die nicht. Das Problem ist der hier den Moralischen macht. Und ich bin ein Freund übrigens auch gleichzeitig von dem Moralischen, weil wir müssen da sehr stark aufpassen, weil es einfach Leute gibt, die dann mit dieser anderen Seite kommen, mit das wird man doch noch sagen dürfen und so, ne?
Ja.
Aber ich glaube, wir alle müssen, da nehme ich mich vielleicht sogar erstmal gerade ein bisschen mit rein, vorher mal fragen, wie es denn gemeint ist.
Ja.
So, dieser ganze Unfriede, muss ich dir wirklich sagen, macht mich immer wieder, ich will nicht sagen fertig, aber ich möchte echt alles dran setzen, auch das wieder, bevor ich in die Kiste gehe, hier irgendwas, und wenn das nur hier bei mir im Raum, bei meinem Freundeskreis, also ich will das irgendwie friedlicher kriegen, diese Kiste. Also dieser Planet ist gerade so in einer unfriedlichen Stimmung, das finde ich unglaublich schlimm, sodass ich jeden, der so ein bisschen Om im Herzen hat, irgendwie echt in den Arm nehmen möchte, so.
Ja, ja. Jedenfalls, also ich bin voll bei dir. Es gibt auch bei mir Grenzen natürlich. Und ich mag dieses Stammtischgeschwätz auch nicht. Und ich mag das nicht, wenn...
Ja, man darf das nicht sagen. Ja, ja, man wird das nicht mal sagen.
Ja, aber mir geht es um diese moralische Überhöhung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man einfach nur sich moralisch über andere überhöhen will. Und das ist gerade bei solchen Leuten wie Alex Heinrichs oder mir oder dir, die dann wirklich weit, weit davon weg sind, irgendwie Menschen wegen irgendwas, wegen ihrer Religion, Hautfarbe, Geschlecht, was auch immer, auszugrenzen, so einen Quatsch vorzuwerfen. Jedenfalls, um die Kurve nochmal Adenauerhaus, entschuldige bitte, wenn ich da nochmal reingehe.
Gut so.
Ja, eines Tages im letzten Jahr wurde mir ein junger Typ aus dem Social-Media-Bereich, aus der Social-Media-Abteilung vorgestellt, hätte gerade angefangen und ich soll ihn mitnehmen und ich mache ja immer die Fotos und es gibt dann immer Menschen, die quasi dann das posten auf Instagram, das, was ich da so fotografiere. So, und der Mike, so heißt er, ist so einer. Und der Mike, ein mega cooler Typ, trägt eine Kippa. Also eine jüdische Kopfbedeckung oder eine Kopfbedeckung. Und nicht nur, dass er die trägt, sondern die sind auch immer mit lustigen Botschaften. Zum Beispiel Super Jew. Ich war jetzt mit ihm in Baden-Baden. Da hat er diese Kippa auf und da steht Super. Das ist so ein Superman-Zeichen und da steht Super Jew drauf, weißt du? Und er wollte ein Zeichen setzen. Ich trage diese Kippa. Ich bin Jude und ich möchte das auch zeigen. Es gab mal vom Antisemitismusbeauftragten einen Satz in einem Interview, der gesagt hat, als Jude sollte man mittlerweile in Deutschland vorsichtig sein, ob man die Kippa öffentlich trägt. So. Und da hat er sich bemüßigt gefühlt und gesagt, pass mal auf, das will ich jetzt mal zeigen, dass das möglich ist. Und hat das seitdem im Alltag, trägt er immer diese Kippa. Und das Tolle ist bei Mike, du hast keine Berührungsängste. Du quatscht mit ihm ganz locker über alle Themen. Ich habe von ihm, glaube ich, mehr Judenwitze gehört als von vielen anderen. Und er geht unglaublich entspannt mit diesem Thema um. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Art, irgendwie einem so ein bisschen diese moralische Vorsicht, man fühlt sich ja sofort gegenüber einem jüdischen Mitbürger sofort in so einer Rolle, dass man sich entschuldigen will für seine Vorvorfahren, weißt du? Und der Mike, der nimmt einem sofort irgendwie mit seiner unglaublichen netten, freundlichen Art und diesem Zwischenhumor, dieser auf Zwischenebene, nimmt der einem sofort die Butter vom Brot. Und ich finde das so toll, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, freue ich mich. Und als er mir irgendwann auf Facebook eine Freundschaftsanfrage gestellt hat, hatte er sein Profilbild, seine Kippa auf und ein T-Shirt, da stand drauf auf dem T-Shirt, beschnitten and I know it. Also mega cooler Typ und ich war zusammen mit ihm in Baden-Baden und habe ihn dann abends im Hotel mal gefragt, ob ich für unseren Podcast hier mal ihn kurz interviewen darf, was denn so seine Erfahrungen jetzt damit sind, mit dieser Kippa im Alltag rumzulaufen, ne? Weil es hieß ja, es ist gefährlich so, und dieses Interview, das würde ich euch gern mal vorspielen jetzt.
Sehr, sehr gerne.
Mein lieber Mike, deswegen platze ich gleich mit der ersten Frage rein. Wie fühlt es sich als junger Jude hier in Deutschland zu leben?
Erst einmal, ich bin ein junger jüdischer Deutscher. Ich fühle mich auch wirklich zu diesem Land zugehörig.
Ja, na klar.
Ich bin hier geboren worden.
Ja.
Ich kenne auch irgendwie nichts anderes. Mhm. Meine Eltern kommen zwar aus der ehemaligen Sowjetunion, aber für mich war Deutschland, vor allen Dingen Berlin, immer mein Zuhause. Ich sehe mich sogar mehr als Berliner als Deutscher.
Mhm.
Trotzdem, ich erinnere mich an den Satz des Antisemitismusbeauftragten, der irgendwann mal gesagt hat, ich zitiere es jetzt aus der Erinnerung, dass Juden in Deutschland sich dreimal überlegen sollten, ob sie eine Kippa aufsetzen. Jetzt habe ich dich kennengelernt mit einer Kippa. Ich fand dieses Statement ganz wunderbar und hab dich ja beobachtet auch über die Zeit und hab dich auch wirklich schätzen gelernt. Wie kam es denn zu diesem unglaublichen Statement? Was ja eigentlich verrückt ist, dass wir darüber sprechen müssen, dass es ein Statement ist.
Ja, es ist schon ein bisschen traurig, dass es nicht zur Normalität gehört, dass man einen offen sichtbaren Juden in Deutschland als etwas Alltägliches ansieht. Tatsächlich war dieses Zitat oder dieser Spruch vom Antisemitismusbeauftragten so der kleine Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen bringen. Ich bin immer als ein selbstbewusster Jude in Deutschland aufgewachsen. Das Judentum gehörte zu mir, genauso wie ich geatmet habe, zur Schule gegangen bin oder ein Teil meines Taekwondo-Vereins war. Und mit der Zeit musste ich verstehen, dass das irgendwie nicht ganz normal ist. Dass Leute dich als anders ansehen. Und je offener, öffentlicher und auch gewaltbereiter der Antisemitismus in Deutschland geworden ist, desto öfter kam auch diese Empfehlung, du sollst nicht hier hingehen, du sollst das nicht tragen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn diejenige Person, Herr Klein, der Antisemitismusbeauftragte des Bundes, den ich persönlich außerdem sehr schätze, so eine Empfehlung aussprechen muss, dann wird es Zeit, ein Zeichen zu setzen, das nicht nur von der Politik ausgeht, sondern von einer jüdischen Person, die hier in diesem Land aufgewachsen ist. Und ich muss zugeben, das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.
Erklär, da bin ich gespannt. Wie waren denn deine Erfahrungen?
Ganz ehrlich, zu dem allergrößten Teil positiv.
Ja.
Zunächst einmal habe ich mich darüber gefreut, dass viele Leute auch aus meiner Community sich bestärkt gefühlt haben, auch vielleicht mal die Kippa anzuziehen. Vielleicht nicht so regelmäßig wie ich, aber alleine auf dem Weg von der Synagoge nach Hause ist schon mal schön zu hören, dass Leute sich getraut haben, ihr Leben in Judentum ein bisschen öffentlicher auszuleben, weil sie gesehen haben, dass das jemand schon vor ihnen jetzt getan hat, der vielleicht nicht gerade so religiös ist. Weil ich gebe auch hierzu, ich bin weder ein Koscheresser, noch halte ich auch jeden Schabbat ein. Aber ich respektiere meine Religion und auch die Religiösen sehr. Deswegen ist das für mich nicht nur ein symbolisches Zeichen, das Tragen, sondern tatsächlich auch eine Art des Respekts vor der Religion.
Ich merke das, wenn ich mich unterhalte, auch weil ich ja öfter mal in Israel bin, dass der Jude ist für die meisten der Orthodoxe, ja, den wir kennengelernt haben in Unorthodox, in dieser wunderbaren Netflix-Reihe, die du hoffentlich gesehen hast.
Ja, habe ich.
Und für viele ist ein Jude genau der mit der schwarzen Jacke, mit der schwarzen Joppe, mit den Locken. Und ich habe dann aber, als ich in Israel war, festgestellt, dass es ganz andere, also dass wir diesen Juden, über den wir gerade gesprochen haben, dass das eine sehr orthodoxe und auch teilweise eine sehr ultraorthodoxe Ausrichtung ist und dass die Säkularjuden ganz anders drauf sind und dass die, so wie du, im Party machen, sich nicht immer 100% an alles halten, aber auch überhaupt keine Berührungsängste haben, wie das jetzt in der orthodoxen, ultraorthodoxen Gemeinschaft ist, ne, wo man ja, ich sag mal, von draußen auch einen schweren Zugang hat.
Naja, wir sind generell eine sehr heterogene Community. Wir kommen aus den verschiedensten Ecken der Welt, auch aufgrund der Vertreibung sind wir halt einfach über die ganze Welt verteilt worden und haben dort unsere Bräuche, unsere Riten, unsere Gewohnheiten, aber halt eben auch unsere Umgebung kennengelernt, an die wir uns auch sehr gerne anpassen. Es ist sogar ein jüdisches Gebot zu sagen, dass man sich an die Gesetze des Landes über den religiösen Gesetzen halten soll. Man soll ein Teil seiner Umgebung werden, ohne sich komplett zu assimilieren. Man kann ein stolzer Jude sein, aber halt eben auch ein stolzer Deutscher oder ein stolzer Berliner. Und ich glaube, dass der größte Teil der jüdischen Community in Deutschland, ich würde sogar behaupten, über 90%, nicht religiös im orthodoxen Sinne sind. Sie gehen an Schabbat weg. Sie halten vielleicht nicht jeden Brauch so, wie man es tun sollte. Wir nennen uns traditionell. Traditionell, weil wenn wir etwas einhalten, wie wir es vielleicht auf die etwas religiösere Art tun, aber nachdem wir am Freitagabend den Schabbat gehalten haben, sind wir dann im Berghain beispielsweise.
wie fandst du denn die Serie Unorthodox?
Sie ist interessant. Sie hat natürlich einen Teil der jüdischen Community gezeigt, den es gibt. Aber auf der anderen Seite hat sie teilweise mit Klischees gespielt, mit denen man nicht unbedingt spielen muss. Und mir hat, ehrlich gesagt, in dieser kleinen Dokumentation, es gab nach der Serie so eine kleine halbstündige Doku, wie dieser Film entstanden ist, mir hat da so ein bisschen der Kontext zu bestimmten Dingen gefehlt, die man als Jude vielleicht richtig einkategorisieren kann, aber als Nicht-Jude nicht. Mhm. Beispielsweise, warum bestimmte Bräuche und Riten so sind, woher diese Gemeinde kommt. Satmar, diese Gemeinde ist entstanden aus einer Stadt, ich glaube, es war in Ungarn, die komplett im Holocaust ausgelöscht worden ist. Und dass sie die Denkweise haben, dass ihre Pflicht als Überlebende ist, das Judentum und das jüdische Volk wieder aufzubauen, indem sie viele Kinder zeugen und die Tradition weiterhalten, das ist entstanden aus dieser kompletten Vernichtung einer kompletten Gemeinschaft. Mhm. Also es ist auch nicht alles so zu dämonisieren, wie es da teilweise getan wurde. Ich meine, Deborah Feldmann, auch eine Berlinerin, sie kennt man natürlich, hat da ihre sehr persönliche Geschichte und ich möchte ihr auch gar nicht diese Erfahrung, die sie hatte, irgendwie anders reden. Aber es gibt halt eben auch eine sehr schöne orthodoxe Community, in die man auch als ein nicht-orthodoxer Mensch einblicken kann, die gefüllt ist von Liebe, von Zuneigung, von Hilfsbereitschaft. Und auch diesen Kontext hätte man irgendwie ein bisschen herstellen können.
Ich habe in der Tat mich über einen Aspekt in dem Film sehr gefreut, und zwar wie Berlin dargestellt wurde, so offen, freundlich. Die Etsy, die ja nach Berlin geflüchtet ist, wurde da von einer Gruppe Studenten, Musikstudenten ja sehr, sehr offenherzig aufgenommen. Und die setzte sich ja auch zusammen aus einer Israelin, aus einer, ein Muslim war, glaube ich, sogar dabei, ein Muslim. Mhm. Und ich mochte eigentlich dieses offene Bild in dieser Serie, was da gezeichnet wurde von Berlin. Und da schließt sich mal wieder der Kreis so ein bisschen. Ist das realistisch dargestellt für dich als Juden, so dieser offene Umgang, dass alle das völlig selbstverständlich nehmen, wenn du da mit einer Kippa reinkommst?
Es kommt drauf an, wo man hingeht. Das ist leider tatsächlich so. Ja. Ich sag mal so, ich bin ja bei der CDU und ich arbeite dort, und wenn ich im Bundestag herumgelaufen bin oder auch im Konrad-Adenauer-Haus, das war wie eine Selbstverständlichkeit. Die Leute haben, wenn sie einen überhaupt darauf angesprochen haben, mal interessiert nach etwas gefragt. Mhm. Und natürlich ist es noch so, dass wenn man mit einer Kippa über die Straßen in Berlin auch läuft, sich die Leute umdrehen, hin und wieder mit einem erfreuten Blick, hin und wieder mit einem bösen Blick. Ja. Das ist doch schon relativ gemischt. Mhm. Aber man darf auch eine Sache nicht vergessen. Neben dem, dass Berlin auch nach meiner Meinung die absolut geilste Stadt der Welt ist, auch in Berlin stehen vor den Synagogen noch immer die Polizisten. Ja. Ja. Und auch in Berlin gibt es noch immer Sicherheitsschleusen vor der jüdischen Grundschule und Oberschule. Und das gehört halt eben auch zu Berlin, weil die Gefahrenlage halt doch noch da ist.
Und das ist auch so eine Sache, über die ich viel nachdenken muss. Ich habe eben gerade noch mal, bevor du hierher gekommen bist, recherchiert. Es gibt momentan 14,6 Millionen Juden weltweit. Also laut Google. So. aber 1,8 Milliarden Moslems und 2,2 Milliarden Christen. Woher kommt denn diese Angst? Also wieso muss denn so ein, ich sage jetzt mal, vergleichsweise kleine Glaubensrichtung, die ist nicht klein, du weißt, was ich meine, warum muss die denn beschützt werden? Also ich finde das, ich komme jetzt aus der ehemaligen DDR, für mich war das wieso nicht so präsent alles. Ne? Bei uns drüben in der DDR gab es diese offen ausgelebten Religionen, gleich welche Religion, gar nicht so. Mhm. Ne? Aber was glaubst du, wo diese auch diese Verschwörungsgeschichten, da sind ja die Juden auch jedes Mal dran mit den Rothschilds und so. Was glaubst du, wo dieser komische, aus meiner Sicht nicht zu erklärende, ich will es jetzt nicht, Hass ist ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine, diese Angst vor dieser kleinen Weltreligion, wo kommt das her?
Oh, ich glaube, Hass ist auch schon ein richtiges Wort.
Ja?
Ich mag auch das Wort Antisemitismus nicht. Mhm. Es ist halt am Endeffekt Judenhass, und Judenhass kann im Endeffekt tödlich sein. Das haben wir jetzt auch in Halle gesehen. Mhm. Menschen haben schon Juden für alle möglichen Dinge seit Jahrhunderten, Jahrtausenden verantwortlich gemacht. Mhm. Die verdreckten Brunnen, das schlechte Wetter. Wenn die Steuern erhöht wurden, irgendwo hatte ein Jude seine Finger im Spiel. Wir sind so wie das Haar in der Suppe. Ich kann mich erinnern, als ich mit, es war ein Freund aus Russland, glaube ich, gewesen, über den Kudamm gelaufen bin und ich einfach mal erzählt habe, oh, und dieses Geschäft gehört einem Freund von mir. Oh, und in diesem Haus, da ist jetzt jemand eingezogen, der hat diese tolle Wohnung dort gekauft. Mhm. Und er hat mir am Ende dieses Spaziergangs über den Kudamm gesagt, ja, euch gehört doch der ganze Gudamm. Und dabei habe ich ihnen drei Sachen von sicherlich Hunderten, Tausenden von Wohnungen genannt. Und trotzdessen sind das die Haare in der Suppe, die den Leuten auffallen. Es ist einfach, seine Probleme auf jemand anderen abzuschieben. Irgendwann hat es sich so eingespielt, dass die Juden der Sündenbock dafür sein können. Und wir sind, wie du sagst, nur wenige Millionen auf der Welt. Aber wir können uns wehren. Und der Unterschied, den wir jetzt natürlich haben zu einer Zeit, wie damals während des Zweiten Weltkrieges ist, wir haben jetzt wieder einen jüdischen Staat. Und das gibt auch den Juden, die nicht in Israel wohnen, ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auch ein ganz anderes Selbstverständnis.
Ich habe das Witzige, ich habe kurz nach dir gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht finde ich ja noch mal irgendwas. Und das Abgefahrene beim NDR, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass da beim NDR ein Interview mit dir liegt oder so, und da steht, Mike Dilberg lehnt das ritualisierte Auschwitz-Gedächtnistheater ab. Da dachte ich, wow, was ist denn das? Das ist aber ein großer Satz.
Ich möchte dir erstmal Danke sagen, weil ich hatte auch vor gar nicht mal so langer Zeit zum Holocaust-Gedenktag ein Interview mit den Tagesthemen gehabt. Ja. Und da hat Ingo Zamperoni genau dieses Zitat auch rausgeholt. Und ich musste ehrlich gesagt ein bisschen stocken, weil ich das nie so gesagt habe.
Okay, ja.
Danke, dass du mir das nochmal gezeigt hast. Nein, Auschwitz ist wichtig. Ich war jetzt auch das erste Mal in diesem Jahr in Auschwitz gewesen. Und es ist unfassbar, was du dort siehst, was du dort spürst. Du läufst durch diese ewigen Weiten und Leeren einer Grausamkeit, die du nicht greifen kannst, weil die Gebäude nicht mehr stehen. Leute versuchen es dir zu erklären, aber Touristengruppen und Klassen von Schulen aus der ganzen Welt laufen da durch, als ob es halt eine Pflichtveranstaltung wäre oder sie gerade mal den Louvre besuchen. Und dann steht man da als ein jüdischer Junge, dessen Großvater für die russische Rote Armee gegen die Nazis gekämpft hat und wo wir auch auf der anderen Seite der Familie Tote aufgrund des Holocaust erleben mussten, und du fängst an zu verstehen, was für eine Maschinerie es damals gewesen ist. Was ich aber vielleicht mit diesem Zitat meinte, beziehungsweise mit dem anderen Teil des Zitates, war, dass das ritualisierte Gedenken das eine ist, das Zusammenkommen, die Gedenkfeiern. Auf der anderen Seite müssen wir das Gedenken emotional greifbarer machen. Die jetzige Generation hat gar keinen emotionalen Kontakt mehr zur damaligen Zeit. Ich als die dritte Generation nach dem Holocaust, als Jude, habe schon angefangen, einen Kontakt zu verlieren, beziehungsweise meine Generation. Und zwei Generationen danach, die werden keine Holocaust-Überlebende mehr gesehen haben. Was ich meine ist, wir müssen Wege finden, wie wir auch für diese jungen Leute den Holocaust wieder emotional greifbar machen, zu verstehen, dass die Menschen, die damals gestorben sind, genauso sind wie du und ich, und man es nicht vergessen sollte, damit man es in der Gegenwart nicht wiederholt. Und damit halt Gedankengüter wie jetzt beispielsweise durch die AfD nie wieder in unserer Gesellschaft vorkommen. Aber dies nie wieder, das haben wir jetzt gerade leider.
Du bist, hast ja vorhin gesagt, du bist in Berlin aufgewachsen. Wann hast du denn das erste Mal so gemerkt, dass du aus einer Glaubensecke kommst, aus einer Glaubensrichtung, die irgendwie auf eine andere Reaktion stößt, als das bei einem Christ oder bei einem Moslem ist?
Ich glaube, das kam das erste Mal mit der ersten Beleidigung. Es war entweder zum Ende meiner Grundschulzeit oder zum Anfang meiner Oberschulzeit, wo scheiß Jude plötzlich zu einem Ding wurde auf dem Schulhof. Ja. Und ich war auf einer nicht-jüdischen Schule, ich bin auf einer wunderbaren Grundschule in Eichkamp, so in einer der besseren Gegenden in Berlin gewesen, ganz wohl behütet, tolle Lehrer, tolle Mitschüler. Und dann kam irgendwann die Oberschulzeit. Und da wurden plötzlich Spiele wie Judenjagd auf dem Schulhof gespielt. Und man hat das als Kind nicht ganz so verstanden. Du hast relativ früh, wenn du ein Teil der jüdischen Gemeinschaft bist, angefangen zu lernen, was bedeutet Holocaust vielleicht, was ist Antisemitismus. Aber bis du es das erste Mal nicht richtig erlebst, ist es für dich auch nicht greifbar. Und es ist traurig, dass ich sagen muss, dass die meisten Leute in meinem Umfeld es erlebt haben. Am eigenen Leib. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, irgendetwas ist an dir anders und die Leute mögen das irgendwie nicht. Aber warum ist das so? Und diese Frage konnte ich mir nicht beantworten. Und je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, und ich tue es noch immer, verstehe ich sie nicht. Denn ich bin in Berlin aufgewachsen, ich bin wie du und ich, und selbst wenn ich ein Stück Stoff jetzt auf dem Kopf trage und du es jetzt nicht tust, sitzen wir doch trotzdem hier zusammen, haben eine gute Laune, arbeiten zusammen und verstehen uns. Weil ich nicht glaube, dass die Religion uns auseinanderdividieren sollte, sondern ja, natürlich kann sie uns in einem gewissen Maß definieren. Mhm. Aber die negativen oder die positiven Aspekte entspringen nicht dem reinen Fakt, dass ich als Jude geboren bin.
Ja. Wie hast du denn damals reagiert? So, weißt du das noch? Und überhaupt, wie du musst ja auch irgendein Signal gegeben haben, hey, ich bin Jude. Man sieht es ja, ist ja nicht so, dass man es ja ansieht sofort.
Die Leute wussten es von Anfang an. Ich habe es auch immer ganz offen gesagt. Ich bin ja immer ins jüdische Jugendzentrum gegangen, in jüdische Tanzgruppen und ähnliches. Russische Prägung, da gehört das dazu. Ja. Und die Leute wussten es auch. Und es war ja auch immer so gewesen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Religionsunterricht hatten, und ich bin immer zum evangelischen Religionsunterricht in der Grundschule gegangen, meine Eltern haben gesagt, geh mal hin, hör es dir mal an. Da habe ich aus dem jüdischen Religionsunterricht, den ich in der jüdischen Gemeinde hatte, dann mein Wissen und meine Erfahrung reingetragen. Mhm. Und natürlich habe ich gewusst, okay, bis zu einem bestimmten Moment war das Alte Testament, ab einem bestimmten Moment war das Neue Testament. Man hat schon gewusst, dass das unterschiedliche Religionen sind, aber dass das aus mir und meinen Klassenkameraden unterschiedliche Lager in einer Form machen kann, das wurde mir erst in einem solchen Moment bewusst.
Gab es denn auch Mitschüler, die sich solidarisiert haben mit dir? Oder bist du da ausgeschlossen worden? Dann?
Ich war immer der Kleinste und der Jüngste.
Ja.
Deswegen schon generell ein leichtes Opfer, um es zu mobben. Hm. Dann kam noch das dazu und du weißt, wie Kinder sind.
Ja.
Sie versuchen, dich an der Stelle zu treffen, wo es dir am meisten wehtut, wo du nichts dagegen tun kannst. Mhm. Und das waren die Stellen. Ich war klein, ich war jung, ich war jüdisch. Und wenn du dich dann anfängst zu wehren oder halt auch hin und wieder mal eine andere Meinung äußerst, ich bin ein sehr politischer Mensch, auch schon früher gewesen, wenn es dann plötzlich um den Israel-Palästina-Konflikt ging, dann habe ich ja die Chance ergreifen können, und das habe ich dann auch getan, meine Meinung kundzutun. Und wenn das dann nicht dieselbe Meinung war wie von meinem, ich weiß nicht, iranischen Klassenkameraden, dann ist das zu einer Sache geworden, die mehr als eine Diskussion wurde. Und leider gab es damals zu wenige Leute, die sich solidarisiert haben. Wir haben uns auch in die Schulleitung gewandt, aber es waren andere Zeiten. Jetzt in meinem Alter und auch mit meiner Erfahrung und meinen Positionen helfe ich jungen Schülern, wenn ihnen so etwas zustößt, sich damit richtig auseinanderzusetzen, sei es in der Schule das Problem zu lösen, mit den Mitschülern, mit denen sie das Problem hatten, oder im schlimmsten Fall dann an die Presse zu gehen, weil ihnen niemand zuhört. Aber die Zeiten waren damals nicht so gewesen. Man hat es versucht, unter den Teppich zu kehren. Und so ist das nie zu einer Sache geworden.
Jetzt gucken wir mal zum Schluss noch mal einmal nach vorne. Ich was wünschst du dir denn für die Zukunft im Umgang zwischen den verschiedenen Religionen, sagen wir es mal. Ich nenne es jetzt mal verschiedene Religionen. Kannst du dir vorstellen, dass es sowas wie, es gibt diese tolle Aktion von Shabbat zu Shabbat, also dass man zum Beispiel einfach gemeinsam, der Rabbi Teichmann hatte das auch vorgeschlagen, gemeinsam vielleicht irgendwie so einen regelmäßigen Treffen, Essen, Shabbat feiern machen könnte?
Jetzt in Zeiten von Corona sollte man sich natürlich jetzt nicht mit mehr als zwei Haushalten treffen. Aber ja, natürlich. Ja. Zusammenkommen, sich kennenlernen, das ist das Beste, was man machen kann. Mhm. Das erste Mal, wenn man eine andersgläubige Person kennenlernt und man hat vorher mal Gerüchte gehört oder bestimmte Dinge, erst dann lernst du die Person kennen. Und auch da lernst du nur eine bestimmte Person kennen und nicht die gesamte Religion. Aber du hast endlich ein Gesicht zu diesem Abstrakten. Mhm. Ich habe sowieso das Gefühl, als ob Juden hin und wieder als etwas Abstraktes betrachtet werden, weil das Einzige, was man über Juden hört, ist im Kontext mit Israel, Antisemitismus oder Holocaust.
Ja.
Aber es ist doch so viel mehr. Wir haben eine lebendige jüdische Gemeinschaft in Deutschland und auf der ganzen Welt. Das sind junge Leute, die gehen genauso feiern, die gehen an die Uni oder die sitzen zu Hause, genauso wie jeder andere es tut. Und das, was ich mir wünsche, ist einfach Normalität. Dass man über eine Straße in Berlin oder vor allen Dingen in Deutschland, egal wo, gehen kann, und sich nicht mehr umdreht, wenn man eine Kippa sieht, weil es ist normal, dass man genauso weiß, was Chanukka ist, wie dass man weiß, was Weihnachten oder Ramadan ist. Dass das Judentum ein bisschen mehr zum Alltag auch eines nicht-jüdischen Deutschen gehört, ohne dass es zu einem negativen Aspekt des Alltags gehört. Das wünsche ich mir. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das klappen kann. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ich Politik mache oder warum ich diese ganzen Sachen generell mache. Nein, wir leben in einem tollen Land, wir haben tolle Menschen. Ich glaube an das Gute in diesen Menschen. Und diejenigen, die halt nicht so gut sind, die Guten müssen mal ein bisschen lauter aufstehen, damit deren Geschrei nicht zu hören ist über unseren Gesang.
Sehr schön. Hast du schön gesagt. Vielen lieben Dank.
dass du bei uns warst.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Müssen mal wieder ein bisschen aufstehen, damit man deren Geschrei nicht lauter hört als unseren Gesang.
Das ist ein schöner Satz, ne?
Krasser Satz, ja, der hallt richtig nach. Da, wow, ich habe es jetzt zweimal gehört. Die Guten müssen mal wieder ein bisschen aufstehen, damit man deren Geschrei nicht lauter hört als unseren Gesang. Ja. Den nehme ich mit. Bin zugegebenermaßen ein bisschen geflasht, habe hier so ein bisschen mitgetippert irgendwie. Super Typ. Ganz, ganz toll.
Ja.
Hat mir viele Gedanken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich persönlich habe ja so das Problem, dass ich den Antisemitismus, ich habe vorher ein bisschen gelesen, Antijudaismus, so ist es wohl, irgendwann mal losgegangen. Ich verstehe es nicht. Und egal, wie viel ich lese, also kognitiv bin ich natürlich imstande zu greifen, was da steht. Das ist also die freie Definitionen und Diskussionen, über den Antisemitismus sind ja so alt, wie ich schon vorm Fernseher sitzen kann als kleiner Junge. Das ist ja wirklich ein Thema und ein Thema und ein Thema. Obwohl ich wirklich lange Psychiatriepflege gemacht habe, in dem Bereich eine ganze Menge auch so Weiterbildung und so ein Kram gemacht habe. Ich möchte nicht verstehen, warum Menschen bis heute, und das hat er ja auch ganz schön dargestellt, mittendrin irgendwo, warum soll man Menschen hassen? Ja, und es ist manchmal so willkürlich. Also wir können viel darüber sprechen, wenn jemand etwas auslöst durch ein Verhalten. Und dann, da kann man lange diskutieren, wie geht man damit um? Wie kann man vielleicht auch denjenigen, der sich bedroht fühlt, Aufklärung schaffen? All solche Dinge. Aber in dem Fall reicht ja die Information, jemand ist Jude. Also vielleicht mal eine kleine Story aus dem Rettungsdienst. Ich bin mal in Düsseldorf zum Nelly-Sachs-Haus gefahren. Das Nelly-Sachs-Haus, mein Gott, ist ein total schönes Pflegeheim in Düsseldorf. Da wohnen ausschließlich Juden. Da steht den ganzen Tag ein Mannschaftswagen von der Polizei vor der Tür. Das habe ich schon als Kind nicht verstanden, was das soll. Und natürlich waren wir da auch retten. Immer mal wieder. Und dann haben die so eine Liegendanfahrt. Und dann ist da so ein, kennst du diese Krankenwagen, die keine Krankenwagen sind, die so kein Blaulicht haben? Ja. So Taxen mit so. Ja. Die standen da, die Jungs, ne? Und wir waren im Rettungswagen da. Und dann war die Oma, die ältere Dame, Verzeihung, das weiß ich nicht, sondern nicht wertschätzend, die war ziemlich renitent. Das ist ja schon mal so, ne? Wenn du dement bist, dann bist du schon mal nicht zufrieden, dann meckerst du mal rum und so. Die hat halt da rumgeschimpft, weil sie wollte zu Ende essen und so. Und dann sagt der Pfarrer, wenn sie nicht gleich ruhig sind, passen, nee, seien sie mal gleich ganz schön still, sie müssen wissen, dieses Auto fährt mit Gas.
Oh.
Und im ersten Moment habe ich ja kurz überlegt, was witzig war. Und dann habe ich nochmal auf das Schild geguckt, Nelly Sachshaus. Und dann habe ich gesagt, ey. Und da habe ich das erste Mal im Leben jemanden angeschissen. Und habe das Ding dem Chef gepitcht. Ja. Weil ich da gesagt habe, das ist was. Egal wie dement die Frau ist und egal wie sehr sie es vielleicht auch wieder vergisst. No way. Also so. Und dieser Typ, ich habe ihn Jahre später auf einer Party getroffen. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, weil er das natürlich mitbekommen hat, dass ich ihn da beim Chef angeschwärzt habe. Und also bei seinem Chef. Der hatte da so eine unterbewusste Aggression, über die er bei dieser Party erst wieder nachgedacht hat. Also irgendwann haben immer wieder Menschen, die teilweise nicht mal mehr rechts- oder nationalistisches Gedankengut irgendwie im Kopf haben, so eine Aggression. Und ich kann und will die nicht verstehen, weil mein Bild in der Kindheit, das möchte ich nicht loswerden. Wir Menschen wollen doch alle eigentlich abends ins Bett gehen und glücklich sein, dass wir den Tag gut verlebt haben. Und warum? Ich komme nicht drauf.
Ja. Also ich hatte das ja im Gespräch mit Mike schon einmal kurz angedeutet, dass ich das Gefühl habe, dass gerade im Judentum oder die Juden an sich so am undifferenziertesten von allen irgendwie gesehen werden. Also als ich in Israel war, habe ich das erstmal auch, musste ich auch meine eigenen, mein eigenes Bild ablegen von dem, was ich gedacht habe, wie das da ist und wie Juden so sind, ne? Dort in Tel Aviv, Partyhochburg, sind am Strand, siehst du Schwule neben Palästinenser, neben Juden und tanzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, mein größtes Umfallerlebnis war, als ich gesehen habe, wie ein Palästinenser einem Juden eine Tüte Weed verkauft hat. So, wo ich gedacht habe, hä? Müssen die sich nicht eigentlich irgendwie ganz anders begegnen? Und das hat mich damals echt beschäftigt, dass wir hier in Deutschland so ein komisches Bild haben von den Juden, ne? Und ich bin ja natürlich auch geprägt durch irgendwas, wobei ich mir niemand in meinem Umfeld einfällt, der irgendwie Antisemit ist oder eine antisemitistischen Gedankengut oder auch nur so einen Spruch oder irgend sowas bringen würde, weißt du? Und ich habe dort gesehen, wie unterschiedlich diese einzelnen Schattierung in diesem Glauben auch sein können, ne? Von säkular bis, ich bin zwar Jude, aber ich lebe meine Religion nicht oder so, ne? bis zu ultraorthodox, die dich gar nicht mehr angucken, die versuchen unglaublich auch dir ständig aus dem Weg zu gehen. Da gibt es ja alles dort. Und wieso macht man, nimmt man dort, ich sag mal jetzt, ich hatte es ja auch in einem Interview angesprochen, diesen Film Unorthodox, man geht davon aus, dass die alle so sind wie in dem Film Unorthodox, weißt du? Und da muss ich auch sagen, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Der Mike sagte ja, naja, der Film ist eigentlich ganz gut, aber eigentlich ist er auch wieder ein bisschen undifferenziert, weil er zeigt wieder nur eine Seite. Und so ein bisschen hat er mir dann auch hinterher gesagt, naja, weißt du, jetzt denken wieder alle, die Juden sind so wie diese ultraorthodoxe Gemeinschaft, die man da in dieser Serie sieht. Ne? Hast du die Serie mal gesehen?
Nee, leider nicht. Als ich es gehört habe von euch, habe ich es mir schon aufgeschrieben. Das Netflix, sagst du, ne?
Ja, ja, ja.
Unorthodox. Habe ich mir, warte mal, ich habe es mir nur auf den Zettel geschrieben. Ich schreibe es mir in meine tolle Notiz hier. Müssen auf jeden Fall sehen, habe ich mir gerade schon beim Hören gedacht. So dieses Undifferenzierte, ne?
Ja.
Das ist ja was sich so durchzieht. Ich überlege nur, ob es deutsch, global, europäisch oder was es ist, keine Ahnung, aber es ist was ich super gern in einem Gespräch einem anderen mitgebe, nämlich diesen Hinweis auf das differenzierte Denken. Ich war ja leider nicht mit in Israel, aber ich habe von euren Reisen ja gehört und auch viele Geschichten erzählt bekommen und die Geschichten, sehr gute Freunde von mir, sehr gläubige Freunde von mir sind regelmäßig in Israel und ich höre immer wieder bei einem Glas Wein, bei einem Kaffee, am Telefon diese Geschichten, die mir am Ende sagen, das sind alles Menschen, wir können gar nicht da irgendwie uns reindenken und vor allen Dingen sind wir ja keine Richter und müssen diese ganzen Konflikte gar nicht verstehen. Es ist nicht an uns, wenn sie ja selber zum Teil gar nicht verstehen. Und was wir wahrnehmen, und das ist das Gefährliche, wir wollen immer irgendwie eine einfache Lösung. Die einfache Lösung ist, der eine ist schuld, der andere nicht.
Ja.
An all den Dingen, die da draußen in der Welt so passieren. Das siehst du in jeder Beziehung. Nein, falsch. Stopp. Das siehst du in sehr vielen Beziehungen. Viele Streits werden ausgetragen mit der Frage, wer ist schuld, wer hat angefangen. Das ist völlig irrelevant. Es geht um die Lösung.
Ja.
Und es geht um den Frieden. Und Beziehungen zwischen Menschen, zwischen liebenden Männern, Frauen, auch vielleicht auf Kumpelebene, Arbeitsplatz. Es geht so oft um Schuld oder Unschuld, A oder B. Und das ist genau das Gleiche, was ich bei Antisemitismus so ein bisschen sehe. Und es ist so irrelevant, wer was schuld ist. Und dann, wenn wir das ein bisschen verbreitet bekommen, dann ist auch der Jude nicht so schnell der böse Jude. Weil was hat er denn gemacht?
Ja, du darfst ja
auch. Er ist einfach da.
Ja, was mir überhaupt nicht passt, ist immer diese Sippenhaft. Weißt du, das ist so, dass jeder für alles dann auch immer gleich irgendwie schuld ist und sowas. Das finde ich alles. Ich möchte eigentlich ein kleines Schlussplädoyer, bevor wir hier unsere kleine Episode zu lang wird. Du und ich, also ich spreche jetzt mal für dich mit, mache überhaupt keine Unterschiede zwischen Glaubensrichtung, Hautfarbe. Von mir aus kann einer divers sein, Mann, Frau, was auch immer. Das ist jetzt auch klug. Nein, lass mich nochmal anfangen.
Nee, das ist gut. Schneid das mal nicht raus.
Nee, ich fange jetzt ja schon wieder an, rumzudrucksen, weißt du? Das ist
ja, dann mach jetzt, dann lass genau das mal drin. Also hast du ja deine Wahl. Ist ja gleich deine Wahl. Aber ich empfehle auch mein Gerede jetzt, lass das mal drin und mach mal klar. Alles gut. Das zeigt ja das Problem auch ein bisschen.
Ja, also ich verstehe es nicht, warum sich jeder irgendwie versucht, in eine eigene Opferrolle zu bringen, oftmals. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach anerkennen können, dass wir zwei Augen haben, eine Nase und einen Mund und dass die Farbe der Haut völlig irrelevant ist. Und woran einer glaubt, ist auch völlig irrelevant. Wie ich ertrage diese Verschwörungstheoretiker hier genauso, wie ich jeden anderen Spinner ertragen muss. Ich kann mich dafür einsetzen. Ich kann versuchen, die zu überzeugen, dass sie auf dem falschen Trip irgendwie sind. Ja. Aber ich möchte einfach aufhören, diese Unterschiede zu suchen. Und das tun wir irgendwie gerade in der Sprache. Und das mag ich nicht. Mhm. Ich möchte eher das darauf reduzieren, dass wir Menschen sind und dass wir alle irgendwie jeden irgendwie auf eine Art lieben kann. So, und das,
ja, und scheiß auf Gehalt, auf Job, auf Männlein, ja, Weiblein, Alter, all so diese Dinge. Ne? Ich brauche nicht nur die Leute in meinem Alter, ich brauche nicht nur die Leute in meinem Job. Und manchmal kann mir ein Baggerfahrer mehr für den Tag mitgeben, als das so mancher Doktor kann. Und an anderen Tagen ist es andersrum. Wenn wir das frei erleben, das ganze Baby, dann ist das Leben so viel schöner. Ja. Wirklich, so viel schöner.
Also hört auf, euch moralisch irgendwie zu überhöhen. Nehmt die Leute in den Arm. Und das meine ich jetzt nicht nur durch Corona, auch ein bisschen als Gleichnis. Mhm. Ja. Nehmt sie im Herzen in den Arm und hört auf, immer die Unterschiede zu suchen. Sucht lieber die Gemeinsamkeiten. Davon haben wir eine Menge.
Ja, Punkt. Ich lasse das so stehen und wünsche dir eine total schöne Woche, Steffen.
Ich dir auch.
Ärgere dich nicht so über den Boden, das musst du auch differenziert sehen. Ja. Bis nächste Woche oder bald.
Bis nächste Woche, mein Lieber. Ciao.
Ciao.